Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Manfred Götzke. Schön, dass Sie dabei sind. Völlig klar, Corona ist eine Katastrophe für unsere Gesundheit, unser Gesundheitssystem, die Wirtschaft und auch viele Menschen, die mental, die psychisch an den Kontakteinschränkungen leiden. Doch hat die Krise vielleicht auch ihr Gutes? Bietet sie Chancen?
In jedem Mist steckt auch was Positives.
Wenn es den Menschen schlecht geht, dann halten wir besser zusammen.
Es entsteht mehr Solidarität.
Wenn ich im Facebook lese, da hat man jemanden Corona-Sau auf der Motorhaube geritzt, der war in Düsseldorf gewesen. In Holland beim Einkaufen waren Leute, die haben die Spiegel abgetreten und das Auto zerkratzt.
Geschlossene Grenzen, endlose LKW-Staus und eine EU, in der jeder nur für sich selber kämpft. Wird Europa zum Opfer der Corona-Krise?
Wir sollten das vielleicht als Chance begreifen, mal wieder über die einfachen Freuden des Lebens nachzudenken und vielleicht dieses ganze Konsumverhalten, was ja auch Stichwort Klima überhand genommen hat vor der Corona-Krise. Ne? Wenn man sich mal so umguckte, viele Menschen haben noch ihre Befriedigung eigentlich noch im Kauferlebnis gefunden, im Konsum.
Und das bringt uns zur Frage unserer heutigen Streitkultur. Könnte die Krise der Anstoß sein für eine Wende hin zu einer besseren Welt? Schon jetzt oder vielleicht in Zukunft, wenn die akute Krise vorbei ist? Oder ist eher das Gegenteil wahrscheinlich? Diskutieren möchte ich das Ganze heute mit Heinz Bude, Soziologe an der Uni Kassel, und mit dem Regisseur und Autor Milo Rau. Beide haben wir natürlich telefonisch zugeschaltet, wie üblich in diesen Zeiten. Ja, wie immer in der Streitkultur haben Sie jeweils eine Minute Zeit, um Ihren Standpunkt klarzumachen. Und dann starten wir in den Austausch der Argumente. Herr Bude, schafft Corona eine bessere Welt?
Na, zumindest sind wir in einer Zeitenwende. Das glaube ich schon. Gucken Sie nach Großbritannien, gucken Sie in die USA. Das sind zwei Länder, die ein schwieriges Bild abgeben. Und das waren die beiden Länder, in denen vor etwa 40 Jahren die Periode begonnen hat, die jetzt zu Ende geht, die man Neoliberalismus nennen könnte. Und für diese Periode war die Idee entscheidend, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Und das, glaube ich, geht jetzt gerade zu Ende. Kein Mensch kann heute daran glauben, dass Leute, die besonders schlau und besonders reich sind, irgendwie wegkommen aus dieser Krise. Natürlich gibt es eine soziale Ungleichheit der Betroffenheit. Natürlich sehen wir jetzt in den USA, dass die Ärmeren und mehr Colored People früher sterben. Aber gleichzeitig gibt es eine Allbetroffenheit von allen, für alle. Und es sieht so aus, als ob das auch eine Art von Verbundenheit zwischen den Leuten geschaffen hat. Und etwas ganz Verrücktes ist passiert. Wir haben plötzlich ganz viel Geld zur Verfügung. Und es sieht sogar so aus, als ob unendlich viel Geld in der Welt wäre. Das ist auch ein interessantes Zeichen. Also gefragt über die Zukunft. Ich glaube, es wird eine andere Zukunft geben, in Europa zumindest. Und vielleicht könnte sie wirklich besser sein.
Herr Rau, schafft Corona eine bessere Welt? Ihre Entgegnung?
Ja, also ich denke, es ist natürlich schwierig, das zu sagen. Es ist ein bisschen wie Traumdeutung vor dem Ende der Nacht. Man weiß nicht, ist das jetzt ein Albtraum oder ist es vielleicht ein visionärer Traum, in dem wir uns tatsächlich, wie Herr Bude sagt, einstudieren können auf die ganz große Krise, die jetzt kommt, die nur global und die nur gemeinsam in Angriff genommen werden kann, nämlich die Klimakrise. Also ich glaube, wenn es darum geht, dass sehr viel Geld vorhanden ist, dann stimmt das natürlich im Westen, in den Industrienationen. Gerade heute ging durch die Medien, dass die in den letzten 3 Monaten die großen Firmen bereits 300 Milliarden aus den sogenannten Ländern des globalen Südens abgezogen haben. Die Rohstoffpreise sind zusammengesackt. Da gibt es jetzt extrem viel weniger Geld als noch vor 3 Monaten. Gleichzeitig gibt es einen Hang, sagen wir zumindest von einigen Staaten, hin zu totalitären Strukturen, nehmen wir Ungarn. Und zuletzt, glaube ich, ist das Problem, dass, Sie haben es auch angedeutet, dass sich die Solidaritäten auf die Nationalstaaten zurückziehen. Das sind gewissermaßen Volksgemeinschaften, die entstehen. Und hier ist es tatsächlich sehr schön, plötzlich zu sehen, wie stark ist eigentlich der Staat, wie stark ist der Zusammenhalt innerhalb dieser nationalen Solidargemeinschaften. Ja, auch die Populisten plötzlich abkacken in England, in den USA, ganz stark in Brasilien, wo ich gerade war. Und wie es eigentlich für viele Menschen richtig scheint und richtig ist und wir automatisch von einer Ökonomie der Wertschöpfung auf eine Ökonomie des Lebens, der Kooperation, der Freundlichkeit umsteigen. Also ich weiß nicht, ob die Welt besser oder schlechter wird, aber wenn wir diese Lehre, also die Gefahren, die wir jetzt gerade sehen, im extrem schnellen wirtschaftlichen Absturz der dritten Welt und auf der anderen Seite dieser Generalprobe in Solidarität und Freundlichkeit, fast schon Zusammenhalt, wenn wir das universalisieren können, wenn wir das weiterdenken können als Weltgemeinschaft, dann ist es tatsächlich eine Chance.
Sie haben ja beide viele Aspekte angesprochen. Ich will mal einen herausgreifen. Zunächst den Aspekt Klima, das Klimathema, das Megathema, bevor die Corona-Krise uns ereilt hat. Ein Nebeneffekt des ökonomischen Stillstands der parkenden Flugzeuge und Autos ist ja, die Emissionen gehen weltweit zurück. Sei es CO2, sei es NOx etc. Herr Raue, lässt sich davon etwas in die Post-Corona-Zeit retten?
Ja, ich glaube auf jeden Fall. Also wenn wir es schaffen, das, was wir jetzt in den nachbarschaftlichen Ministrukturen beobachten, in Metastrukturen zu übersetzen, nochmal dieses von einer Ökonomie der Wertschöpfung, des ständigen Fortschritts auf eine Ökonomie des Miteinanders und des Lebens zu gehen, dann auf jeden Fall. Also beispielsweise dieses Geld, das plötzlich vorhanden ist, die Finanzspritze natürlich wieder für die ganz großen Firmen, aber auch für die Selbstständigen. Also gerade ich als Künstler profitiere ja von dieser 5.000 Euro Finanzspritze oder könnte profitieren. Die Frage ist aber, auf was verpflichtet man diese, gerade die großen wie Mercedes beispielsweise oder die großen Firmen durch diese Finanzspritzen? Also was geschieht mit denen? Wird eigentlich diese Demokratisierung der Wirtschaft, diese Sozialisierung des Eigentums, wird das nachher weitergetragen? Also man sagt, ihr baut jetzt keine Autos mehr, ihr baut jetzt Elektromobile, ihr baut jetzt Züge, ihr arbeitet jetzt in dem Bereich. Die Pflegeberufe kriegen mehr Geld. Den Respekt, den wir jetzt den Krankenpflegern und so weiter entgegenbringen, den Leuten, die die Produkte in unsere Regale bringen, die bringen wir ihnen auch nachher entgegen. Und zwar auch einfach ökonomisch. Es gibt ein Grundeinkommen, ein gemeinsames und so weiter und so fort. Also ich glaube, die Frage ist, wie wir es schaffen, diese wirklich wahnsinnig überraschende und sehr schnelle Solidarität, die wir jetzt erleben, zu universalisieren, sie aber auch an Verpflichtungen zu hängen, also die Wirtschaft zu demokratisieren.
Ich will gleich nochmal näher auf die Wirtschaft eingehen, aber doch nochmal beim Klima bleiben, Herr Bude. Sehen Sie das auch so? Die Natur könnte dauerhaft aufatmen, auch nach Corona?
Sagen wir es mal so, es gibt sicherlich eine Neubestimmung von Schutz. Bleiben wir mal bei den westlichen Gesellschaften, bei dem globalen Norden. Ich glaube aber auch, dass das global auch für den Süden gilt. Das Thema, was die allermeisten Leute interessiert, ist mir schon klar geworden bei dem Wahlsieg von Donald Trump, dass es weniger um Freiheit als um Schutz geht. Alle möglichen Gruppen in unserer Gesellschaft suchen Schutz. Und auch das Klimathema, also die Frage, wie man sich mit dem sozialen Wandel, mit dem Klimawandel arrangieren kann, denn der Klimawandel findet ja statt. Das ist ein Schutzthema. Es ist ein Thema, wie können wir es hinkriegen, uns unser Leben zu schützen? Müssen wir unser Leben kleiner machen? Müssen wir deglobalisieren? Müssen wir unsere Lebensweisen deglobalisieren? Müssen wir für andere Dinge Geld aufwenden? Also das, was Herr Rau angesprochen hat, finde ich sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel gibt es überall in den westlichen Gesellschaften jetzt eine Debatte über eine neue Infrastrukturökonomie in unserer Gesellschaft. Also von der Pflege über die Leute, die Regale auffüllen in den Supermärkten, bis hin zu Leuten, die in dem öffentlichen Nahverkehr tätig sind. Also ob dies nicht eine ganz andere Art von Wertschöpfung, sag ich mal, in unserer Gesellschaft darstellt, die Schutz bietet, die einen Rahmen bietet, in dem wir kollektiv leben können. Und dass der, und das ist jetzt eine interessante Frage, der wird uns allen möglicherweise mehr kosten. Und da kommen wir auf das Thema zurück, was Sie angesprochen haben, nämlich das Thema des Staates. Es gibt zumindest in Deutschland eine, so nehme ich es zumindest wahr, die Anerkennung der Staatsbedürftigkeit der Gesellschaft. Das heißt, nur Staaten sind in der Lage, die Kräfte zu organisieren, die dann Schutzelemente in unser Leben einbauen können. Das ist auch beim Klimawandel der Fall. Nur staatliche Politik wird in der Lage sein, die Veränderungen in den Wertbestandteilen global, die nötig sind, um dem Klimawandel irgendwie gerecht werden zu können. Nur Staaten werden das in Gang setzen können. Ich glaube nicht, dass es irgendeine suprastaatliche Behörde sein kann. Die haben sich doch in den letzten 10 Jahren als eher schwach herausgestellt.
Die Bürger haben ja jetzt massive Einschränkungen in Kauf genommen, drastische Einschränkungen ihrer Freiheitsrechte, auch sonstiger Rechte. Herr Rau, würden die Bürger das künftig auch eher bereit sein, auf bestimmte Dinge zu verzichten, Einschränkungen in Kauf zu nehmen, wenn es um das Klima geht, wenn es darum geht, das Klima zu schützen?
Ich glaube, eine Lehre, die wir jetzt gerade alle ziehen, und ich sehe eigentlich, wie das meine Töchter ziehen, die noch Kinder sind, dass wir plötzlich Handlungsfähigkeit einer Gesellschaft oder Herr Buda hat gesagt, die Möglichkeit, die Notwendigkeit des Staates einsehen. Also dass wir kollektiv etwas, das wir als richtig erkannt haben, vielleicht durch Expertenwissen, das aber auch sehr simpel ist, dass wir das dann quasi diszipliniert umsetzen. Und das ist natürlich die zweite Frage, wie diese Disziplin auf Dauer gestellt werden kann. Und natürlich muss da auf der einen Seite der Lustfaktor dabei sein, auf der anderen Seite, glaube ich, aber auch muss es eine Möglichkeit geben, dass man demokratisch an diesen Entscheidungen in Zukunft zumindest stärker teilnehmen kann, als es jetzt der Fall ist. Jetzt ist es tatsächlich so, der Staat gibt vor, wir führen aus, und ich glaube, es ist möglich, weil es jetzt ja tatsächlich eine absehbare Krise ist. Deshalb macht es ja auch wenig Sinn, von Krieg zu sprechen und so weiter. Wir wissen, das geht vorbei und wir tun, was wir tun, damit es vorbeigeht. Aber wie geht man mit einer Situation um, die quasi auf Dauer gestellt ist? Weil die Klimakrise, die können wir nur bewältigen, wenn wir auf Dauer unser Verhalten, das staatliche Verhalten, das zwischenstaatliche Verhalten und so weiter verändern. Und da würde ich tatsächlich gewisse Reglementierungen, vielleicht widersprechen sich da Herr Bude und ich, würde ich auf supranationale Ebene stellen. Zum Beispiel eine Sache, die ich ganz krass finde, dass auf lange Sicht die Entscheidungen, die jetzt gemacht werden, fürs Klima gar nicht so wahnsinnig gut sind und auch nicht für die Menschen. Beispielsweise wurde in Deutschland dieses Förderkettengesetz, das eigentlich hätte durchgesetzt werden sollen, dass deutsche Firmen im Ausland darauf achten müssen, dass unter menschenwürdigen Bedingungen, unter umweltwürdigen Bedingungen produziert wird. Das wurde ausgesetzt. Das ist aktuell nicht mehr wichtig, weil momentan ist nationale Sicherheit wichtig. Und ich glaube, wir müssen diesen Sicherheitsbegriff, diesen Solidaritätsbegriff, müssen wir tatsächlich mit noch auszuarbeitenden supranationalen Strukturen ins Bewusstsein heben und auch reglementieren. Weil ich glaube, sonst geht das auf lange Zeit nicht gut. Sonst gibt es die gated communities, in denen man alt wird, in denen man gut lebt, in denen man aber die Umwelt umso mehr zerstört, weil man billig produziert, weil sonst dieses wohlfahrts-nationalstaatliche Modell nicht möglich ist. Also wir externalisieren nur die Spätfolgen unserer Lebensweise.
Herr Bude.
Ich glaube, es ist insofern schwierig, als ich doch der Meinung bin, dass diese Idee der Weltinnenpolitik, die Herr Rau anspricht, eigentlich vorbei ist. Nicht, weil ich das gut finde, sondern ich muss das einfach konstatieren. Wir haben eine Rückkehr der Nationalstaaten als Akteure in den letzten 10 Jahren erlebt. Und wir haben jetzt in Bezug auf Europa erlebt, dass man mit einem Diskurs von Menschenrechten oder Werten selbst in Europa nicht mehr weiterkommt. Sie können schon an Ungarn, Herr Rau hat das angesprochen, an Ungarn hört dieser Diskurs schon auf. Er hört teilweise in Bezug auf Polen auf, aber er hört teilweise auch, was Werte betrifft, in Großbritannien hat er teilweise aufgehört. Also die wichtige Frage ist jetzt, ob Solidarität ein Mechanismus sein kann, um uns aus dieser ganzen Werteauseinandersetzung herauszuholen, die meiner Ansicht nach in eine Sackgasse gekommen ist. Mit Werten und Wertdebatten, auch mit Menschenrechtsdebatten, kommen wir in der Welt nicht weiter. Für Europa würde ich sagen, die Chance, die Europa jetzt hat, ist die Erkenntnis der gemeinsamen Probleme und die Frage der Werte, die wir alle in Europa teilen, sollten wir in den Hintergrund treten lassen.
Derzeit endet die Solidarität ja an der Landesgrenze, auch in der EU.
Ja, und an den Außengrenzen der EU hauptsächlich, ja.
Ich würde sagen, das stimmt erstmal an den Außengrenzen, finde ich auch. Die Frage der Grenzziehung, das kann sein, dass wir auch innerhalb der Länder Grenzziehungen vornehmen werden. Immer dann, wenn das Virus irgendwo aufflackert, könnte sein, dass man auch bestimmte Regionen anders politisch behandeln wird, mit Infektionsschutzmaßnahmen behandeln wird, als wieder andere Gegenden. Also das ist ganz kompliziert. Das Grenzregime ist wieder da. Es ist jetzt sehr interessant, wie man mit Grenzen umgeht. Nochmal, ich glaube, die Erkenntnis von Problemen, die Kommunikation über Probleme, über die man nur in einer Struktur wechselseitiger Hilfe bewältigen kann. Das ist die Formel der Solidarität, wechselseitiger Hilfe. Nicht die einen spenden etwas für andere, das ist herablassendes Mitleid, das ist nicht Solidarität. Ich glaube, die Struktur der Solidarität ist eine von Reziprozität, auch von Großzügigkeit. Und das könnte sein, dass wir uns das in der Zukunft leisten können. Ich weise nur darauf hin, dass es ausgerechnet der bayerische Ministerpräsident gewesen ist, der gesagt hat, wir brauchen jetzt eine große, große Investitionsinitiative für ganz Europa. Das ist erstaunlich. Ich glaube, er hat recht.
Herr Rau?
Ich sehe das natürlich ähnlich wie Herr Buder. Ich wäre nicht ganz so pessimistisch in Bezug auf die Möglichkeit, den Solidaritätsbegriff, und ich meine einen sehr praktischen, nicht wertegebundenen Solidaritätsbegriff. Und ich finde es sehr interessant, dass wir jetzt, wo wir merken, was alles möglich ist, gleichzeitig sagen, diese Dinge, die jetzt gerade, wo sich das Fenster auftut, sehr einfach möglich sind, nicht möglich wären. Ich denke, sie sind sehr wohl möglich.
Es gibt ja auf der anderen Seite sehr viele Leute, die sagen, sobald Corona vorbei ist, geht alles so weiter wie bisher. Also wir haben jetzt eine schrumpfende Wirtschaft, die wird im nächsten Jahr umso mehr steigen und es wird alles beim Alten bleiben.
Die gibt es in der Tat, da haben Sie recht. Das ist auch, ich glaube, vielleicht auch eine sinnvolle Perspektive. Es ist sicher nicht so, dass sich der Konsum so ohne weiteres einschränken wird. Ich glaube auch gar nicht, dass es hilfreich wäre, wenn das passieren würde. Die Frage ist, wie wir den Konsum verstehen wollen. Wichtig ist, um für den Moment nochmal die Klarheit der Veränderung sich vor Augen zu führen. Es geht nicht darum, und das machen wir tagtäglich, es geht nicht darum, den Menschen nah zu sein. Es geht nicht darum, die Menschen zu verstehen. Es geht nicht darum, mit Leuten eine Tiefe von Verbindung aufzubauen, sondern Solidarität heißt im Augenblick, genau, Abstand zu nehmen. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Veränderung. Es ist nicht Empathie, die uns rettet, sondern ist Solidarität, die uns rettet. Das ist ein riesiger Unterschied.
Es ist ein diszipliniertes, kollektives Verhalten. Und das ist was ganz anderes als Empathie, das stimmt.
Genau, genau. Und das, glaube ich, ist eine Politisierungschance, dass wir diese Verbindung von Herz und Kopf jetzt hinkriegen, so ohne weiteres. Und das, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, um Legitimität für Veränderungen zu schaffen. Denn das ist das große Problem von Politik. Sie können sich von Sachverständigen, können sich vieles ausdenken. Es muss den Leuten einleuchten und man muss gesellschaftliche Mehrheiten für solche Veränderungen gewinnen. Und ich glaube, in diesem Geist der Solidarität lassen sich Mehrheiten gewinnen für bestimmte Politiken des Schutzes unseres Lebens, des Schutzes unserer jeweiligen kleinen Lebenswellen. Das ist manchmal ein bisschen idyllisch, muss es aber nicht sein. Und eben des Schutzes des einzigen Planeten, den wir zur Verfügung haben, der sich selber als außerordentlich verletzlich entpuppt.
Ich will dann noch ein bisschen Salz in die Suppe streuen. In der aktuellen Krise zeigt sich ja, welche Berufe systemrelevant sind. Das sind meistens die zurzeit schlecht bezahlt werden. Kassierer, Krankenschwestern, Busfahrer. Die erfahren jetzt eine Würdigung dadurch, dass geklatscht wird. Viele sagen aber, ich möchte nicht, dass ihr klatscht. Ich möchte, dass wir besser bezahlt werden, und zwar langfristig.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, hier haben wir ja das, was Graeber sehr schön beschrieben hat mit den Bullshit-Jobs. Also dass diese Jobs, die gewissermaßen nur auf Wertsteigerung aus sind und oft auf fiktive Wertsteigerung an Börsen, dass die jetzt extrem an Respekt verloren haben, während die anderen, die die Ökonomie des Lebens aufrechterhalten, die Grundökonomie, also eben Krankenpfleger, Lehrer, Müllmänner und so weiter, also Leute, die wir einfach in jedem Alltag brauchen, eine sehr große Steigerung des Respekts erfahren haben. Und ich glaube, das ist die Politisierung, die Herr Buhde meint, die ich meine, dass man etwas sehr Konkretes, das man erlebt, in etwas Abstraktes übersetzt, nämlich, dass jemand mehr Löhne kriegt, dass der Gesundheitssektor größer wird, dass man von diesen Leuten mehr Respekt hat, dass dieser Respekt übersetzt wird in Lohn, in Teilhabe und so weiter und so fort. Und ich glaube, da schließt sich noch ein viel größeres Problem an, nämlich wie man eine abstrakte Gefährdung zu einer konkreten macht. Das ist ja jetzt extrem gut gelungen in der Corona-Krise, wo ein abstrakter Virus, der schien ja, und ich habe das wirklich sehr stark gemerkt, ich habe den Ausbruch in Europa erlebt, wo man bis vor 2 Tagen, bevor ich mein Theater schließen musste, nicht daran geglaubt hat. Dann bin ich nach Brasilien, wo es 2 Wochen später losging, während Europa schon in der absoluten Realität dieses Virus lebte, hat man dort noch absolut nicht daran geglaubt. Die Leute dachten, durch Gedankenkraft kann man das weghalten, das wird hier nicht stattfinden, das ist eine Krankheit Europas, so wie es vorher eine Chinas war. Und dann wurde es auch eine Krankheit Brasiliens. Also wie wird aus etwas Abstrakten etwas Konkretes? Wie wird aus etwas, was zeitlich wie die Klimakrise noch weiter weg ist, aber viel tödlicher, etwas, das hier liegt? Wie wird aus einem Land wie dem Kongo, wo unsere Rohstoffe herkommen, etwas, was wie unser Nachbar, der uns etwas angeht? Also wie funktioniert dieser Übergang? Und ich glaube, da haben die Medien, also worüber wird berichtet, wie wird berichtet, wessen sind wir uns bewusst, vielleicht wirklich auch einfach Bildung, dass man diese Handlungsfähigkeit der Gesellschaft, diese Freundlichkeit, diese Kooperationsfähigkeit, diese Fähigkeit, Abstraktes in konkrete Nachbarschaftlichkeit zu übersetzen, in Handlung, dass man das schafft zu transportieren in eine, wie soll ich sagen, in eine Form von global Kooperation, wie sie nötig ist, um tatsächlich die Klimakrise abzuwenden.
Wir haben jetzt viel über gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, über internationale, supranationale Solidarität gesprochen. Ich möchte zum Schluss unserer Sendung nochmal auf den Einzelnen blicken. Ein Standardsatz, der in den vergangenen Tagen immer wieder genannt wurde: In der Krise zeigt sich der Charakter. Und wir hören auf der einen Seite sehr viel von nachbarschaftlicher Solidarität, auf der anderen Seite von Blockwarten, die andere denunzieren. Was überwiegt, Herr Bude, das Gute oder das Schlechte? Was überwiegt und was bleibt?
Ich glaube, es überwiegt das Gute, weil es etwas, eine Veränderung überhaupt in der Begründung von Solidarität gegeben hat. Ich habe das gar nicht gedacht. Ich habe darüber vor einem Jahr nachgedacht, ein Buch darüber geschrieben und dann, ich bin sozusagen verrückterweise, fühle ich mich bestätigt. Der Grund, warum wir solidarisch sind, ist nicht, dass wir darin irgendeine Rationalität erkennen, sondern es ist das Gefühl der individuellen Verwundbarkeit, die uns im Grunde dazu bringen kann, die Angewiesenheit auf andere zu realisieren. Das ist, glaube ich, das, was im Augenblick die herrschende Auffassung ist, die Angewiesenheit auf die anderen. Das kann auch teilweise dazu führen, dass man sich berechtigt fühlen kann, andere zu kritisieren, die sich nicht in dieser Weise der Verbundenheit versuchen zu verhalten. Das ist, wenn Sie so wollen, könnte man auch interpretieren als eine moralische Abstrafung von Leuten, die sich als Trittbrettfahrer verhalten.
Das wären dann die Blockwarte.
Das sind die Blockwarte in gewisser Weise. Die übernehmen eine bestimmte soziale Moral und versuchen sie gegenüber anderen im Modus der sozialen Sanktion durchzusetzen. Dass wir uns in solidarischen Verhältnissen auch untereinander sanktionieren können, das heißt meinetwegen auch korrigieren können, das ist, glaube ich, ein wichtiger Unterschied wieder zwischen Solidarität und Empathie. Mhm. Solidarität enthält auch Auseinandersetzungen. Und das, die Frage ist, auf welcher Basis diese Auseinandersetzungen geführt werden. Und daran entscheidet sich, glaube ich, auch etwas für die Einzelnen. Im Prinzip kann man sich auch gegen Solidarität entscheiden.
Herr Rau, was überwiegt für Sie? Das Solidarische, das Positive oder eben diese negativen Auswirkungen desgleichen, das Denunziantentum, die Blockwart-Mentalität?
Ich glaube, aktuell überwiegt ganz klar das Positive. Also ich war total erstaunt, als ich zurückkam nach Europa, wie entspannt bereits nach 2 Wochen die Situation war. Also wenn man hier rausgeht in die Straßen, wie freundlich die Leute auch sind, die Parks sind halb voll. Man geht in die Läden, die Leute stehen in Distanz, sie machen vielleicht sogar Scherze darüber. Also es ist fast schon ein spielerischer Umgang teilweise mit diesem Lockdown entstanden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich diese Klaustrophobie, glaube ich, des Einzelnen einer Gesellschaft, die in der Weise sich disziplinieren muss, wo man von anderen überwacht wird. Wenn man jemandem zu nahe kommt, dann weicht er zurück. Ich glaube, was Herr Bude gesagt hat, stimmt. Solange man den eigenen Nutzen, der sehr konkret ist, nämlich dass man sich nicht ansteckt oder jemand anderen ansteckt, und das im schlimmsten Fall die eigenen Eltern oder Großeltern sterben, sobald dieser extrem nahe Nutzen, aber sobald, das muss man eben leider so trotzdem sagen, ist aus dem Bereich der Empathie, also des Berührbaren, des einem selten Affizierenden herausgeht, glaube ich, funktioniert das eben nicht mehr so einfach. Dieses Gute, das wir plötzlich sehen, dieses Solidarische. Und das ist für mich die Übersetzungsleistung, die wir jetzt politisch zu leisten haben.
Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer Streitkultur, die heute eher eine Konsenskultur war. Könnte die Corona-Krise für einen Wandel sorgen hin zu einer besseren Welt? Das war heute unser Thema. Vielen Dank an meine Diskutanten, an den Soziologen Heinz Bude sowie an den Regisseur und Autor Milo Rau. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und trotz allem schöne Ostern.